das Thema ist, Gott ist souverän. Ich glaube, ein Thema, das, ja, wie gehen wir damit um, mit dieser Frage, dass wir hier Leid erleben, Leid sehen. Wir selber sind von bestimmten Dingen betroffen, aber wie gehen wir damit Gott damit um? Wie ist unser Verhältnis mit ihm? Wie stellen wir die Fragen an ihn? Wie erleben wir ihn? Ich glaube, es betrifft uns. Und souverän ist die Frage, was ist das? Was ist souverän? Und ich denke, die oder viele Jüngere kennen das wohl vom Fußball her. Und wenn ein Star eben dann an den Ball kommt und der Reporter sagt dann, das war souverän, oder souverän beherrscht der Spieler die Situation. Das heißt, da kann ihm keiner was, er hat die Situation im Griff, egal was die anderen machen. Und souverän war auch das 7:1 der deutschen Nationalmannschaft. Das ist so ein Moment, wo man sich eingeprägt hat, wo man weiß, wo man da war. Und 7:1 haben da die Deutschen gegen Brasilien 2014 bei der Weltmeisterschaft gewonnen. Souverän. Die Älteren, die kennen den Begriff vielleicht eher aus der Politik. Wenn von souveränen Staaten die Rede ist, und Deutschland war 40 Jahre lang nicht souverän nach dem Zweiten Weltkrieg oder nicht vollständig souverän. Und da hatten die Siegermächte bei mehr bestimmten Angelegenheiten das Sagen. Und seit der Wiedervereinigung 1990 ist das vorbei. Also eine selbstständige, souveräne Regierung oder Institution, die das oberste Recht oder zur Machtausübung besitzen, also autonom sind und selbstbestimmt handeln kann. Das versteht man darunter. Man sprach aber auch früher von einem souveränen Herrscher, weil es noch keine Demokratien gab, ein König, eine Königin, die alle Macht in der Hand hielt. Der Souverän. Seit es die EU gibt oder mehr ausgebaut wurde, haben Länder ihre Souveränität teilweise abgegeben. Und auch da spricht man von Souveränität. Und manchmal begegnen uns Menschen, die machen einen ganz souveränen Eindruck. Da denkt man, ja, die haben doch alles im Griff. Und nichts kann sie aus der Ruhe bringen. Und so ein Mensch, der wirkt schon sehr beeindruckend und oft ziehen solche Menschen andere an, weil sie so eine Sicherheit ausstrahlen und weil man hofft, ein bisschen von diesem Glanz, dieser Souveränität abzubekommen. Und wie ist das aber mit Gott? Ist Gott souverän? Hat er alles im Griff? Genau, und wenn wir von Gottes Souveränität sprechen, dann müssen wir auch sehen, wie Gott ist. Gott ist allgegenwärtig und manche Begriffe, die sind heute schon gesungen worden, gesagt worden, gebetet worden. Gott ist allgegenwärtig. Glaube ich, dass Gott alle Zeit bei mir ist? Auch dann, wenn ich in einer Krise stecke? Wenn es mir den Boden unter den Füßen wegzieht? Glaube ich, dass Gott nicht nur die Sünde sieht und verurteilt, sondern dass er auch bei demjenigen ist, der unter dieser Sünde leiden muss? Und Gott ist allmächtig. Glaube ich, dass Gott alles tun kann? Und vertraue ich darauf, dass Gott allmächtig ist, auch dann, wenn ich zum Beispiel vor einem Arztbesuch stehe und mir der Arzt die Untersuchungsergebnisse vorlegen wird? Oder wenn ich Kriege, wie wir gehört haben und wie es gegenwärtig ist, im Fernsehen sehe und wenn ich nachts vielleicht nicht schlafen kann von diesen Bildern. Gott ist allmächtig und Gott ist allwissend. glaube ich, dass Gott die Intrigen am Ausbildungsort oder das Mobbing am Arbeitsplatz kennt und wirklich weiß, wie es mir damit geht, dass er alle meine Gefühle kennt, dass er weiter sieht wie ich. Und Gott ist erlebend, haben wir gesungen. Gott liebt uns so sehr. Er ist die größte Liebe. Glaube ich aber auch daran, wenn ich meinen Arbeitsplatz verliere? Und was soll die junge Frau glauben, wenn der Mann, den sie heiraten will, bei einem Unfall ums Leben kommt? Ist Gott die Liebe in Person? Oder gibt es eine Ausnahme im Kleingedruckten wie in vielen Verträgen? Das sind die Attribute Gottes, seine Eigenschaften, nur vier seiner Eigenschaften. Er ist allgegenwärtig, er ist allmächtig, er ist allwissend und er ist ganze Liebe, allliebend. Er ist souverän. Und weil er souverän ist, hat er auch alles unter Kontrolle, auch in deinem Leben. Auch wenn ich Bösen, Leid, Ungerechtigkeit begegne. Und die Geschichte von Ruth und Naomi ist auch so eine Geschichte, die uns nahebringt, wie es ist, mit leeren Händen dazustehen, aber auch wie der souveräne Gott handelt und regiert. Ihr könnt auch eure Bibeln aufschlagen, wenn ihr wollt, an den Seiten. In Ruth 1 lese ich ab Vers 1. Und zu der Zeit, als die Richter richteten, entstand eine Hungersnot im Lande und ein Mann von Bethlehem in Juda zog aus ins Land der Moabiter, um dort als Fremdling zu wohnen mit seiner Frau und seinen beiden Söhnen. Der hieß Elimelech und seine Frau Naomi und seine beiden Söhne Machlon und Kilion. Die waren Ephratiter aus Bethlehem in Juda. Und als sie ins Land der Moabiter gekommen waren, blieben sie dort. Und Elimelech, Naomis Mann, starb und sie blieb übrig mit ihren beiden Söhnen. Die nahmen sich moabitische Frauen. Die eine hieß Orpah, die andere Ruth. Und als sie ungefähr 10 Jahre dort gewohnt hatten, starben auch die beiden, Machlon und Kilion. Und die Frau blieb zurück ohne ihre beiden Söhne und ohne ihren Mann. Es ist die Zeit der Richter. Kennen wir auch das Buch Richter. Nach dem Einzug in das verheißene Land in Kanaan, da gab es eine Zeit der Richter für die Israeliten, die für Recht sorgten. Und es war eine Hungersnot im Land. Und da ist ein Mann aus Bethlehem in Juda mit seiner Frau und seinen beiden Söhnen fortgezogen, um sich eben in Moab, das war gegenüber dem Jordan, niederzulassen. Und dort blieben sie. Und sein Name war Elimelech und der seiner Frau Naomi. Und Bethlehem kennen wir gut als Geburtsort Jesu. Bethlehem heißt übersetzt Haus des Brotes. Da müsste es doch eigentlich Essen in Fülle geben. Doch es trat eben zu dieser Richterzeit eine Hungersnot in Juda auf, eine Krise zugelassen. Und nun gibt es verschiedene Möglichkeiten, darauf zu reagieren. Und eine davon ist eben diese Flucht ins Ausland. Und wir wissen nicht, ob Elimelech sein Land verließ, von der Angst geleitet, vielleicht in seiner Heimat zu verhungern oder weil er eine Illusion hatte, dass es dort besser für ihn wäre. Und Elimelech bedeutet, mein Gott ist König. Und ausgerechnet dieser Elimelech, der so ein starkes Bekenntnis in seinem Namen trägt, er hat nicht die richtige Entscheidung getroffen, sehen wir. Er traut Gott, dem souveränen König, nicht zu, die Kontrolle über sein Land oder über die Situation zu behalten und seine Familie im verheißenen Land zu versorgen. Er sucht einen Weg, um sich selbst zu retten, und dieser führt ihn und seine Frau und seine Söhne eben nach Moab, dem größten Feind Israels. Gott hatte dem Volk Israel geboten, nicht Gemeinschaft mit den Moabitern zu haben, weil diese eben andere Götter anbeteten und Israeliten dazu anstifteten, das auch zu tun und den Bund mit Gott zu brechen. Aber wir lesen auch oder sehen auch, dass Elimelech, dass sie ihren Glauben und an Gott beibehielten. Aber fragen wir uns besser selber, wohin flüchten wir in Krisenzeiten? Wo suchen wir unsere Hilfe? Gibt es auch in unserem Leben Orte oder Dinge, die uns dich klar von Gott wegbringen, auf die wir aber trotzdem unsere Hoffnung setzen? Und Noomis Namen hat die Bedeutung die Liebliche. Und obwohl die beiden in der Vergangenheit erlebt haben, dass sich ihre Namen bewahrheiteten, ist ihnen eben in dieser Hungerskrise das Gottvertrauen abhanden gekommen. Sie finden nicht das erhoffte Glück in Moab. Und Elimelech stirbt und Noomi bleibt als Witwe zurück mit ihren beiden Söhnen. Sie ist schutzlos, sie ist rechtlos und sie ist einsam. Doch sie bleibt und ihre Söhne werden erwachsen und heiraten moabitische Frauen, obwohl sie eben wissen, dass sie damit gegen Gottes Gebot verstoßen. Aber für Noomi scheint es die einzige Hoffnung zu sein, wie sie in Zukunft ihren Lebensunterhalt sichern können. Ihre Rechnung geht aber nicht auf. Beide Paare ihrer Söhne bleiben eben kinderlos und bald schon sterben auch die Söhne. Der Traum vom Glück, er ist geplatzt und Moab wird für Noomi zum Inbegriff von Verlust und Leid. Wäre es jetzt an der Zeit, umzukehren, nach Hause zu ihrem Volk zu gehen und zu ihrem Gott? Aber es wäre für sie auch eine unglaubliche Schande als Versagerin, die alles verloren hat, zurückzukehren. Und als eben Noomi hört, dass Gott der Not in Juda ein Ende gesetzt hat und es nun wieder Brot in Bethlehem gibt, dann entscheidet sie sich, umzukehren. Die Krise, sie liegt nicht in unserer Hand, jedoch wie wir auf sie reagieren. Das ist unsere Entscheidungsfreiheit und die ist recht groß. Wenn wir uns unseren Bahnverkehr anschauen, dann haben Bahnhöfe, Gleise, Stellwerke, die regeln, wie die Gleise zu befahren sind. Da wird der Schienenverkehr geregelt und der Zug fährt so, wie es eingestellt ist. Es gibt Stoppsignale, Fahrsignale, das wird gesteuert. Aber der Lokführer, der sitzt immer noch in der Bahn vorne drin und er kann auf Signale reagieren. Er hat seine Entscheidungsfreiheit, wie er auf die Signale reagiert. Er kann zu schnell oder er kann zu langsam fahren, er kann die Stoppschilder übersehen. Wer im Stellwerk in Kontrolle ist und die Geschicke lenkt, das ist Gott. Und im Zug der Lokomotivführer, das sind wir Menschen, auch als Glaubende. Wir sind oder wir können Entscheidungen oder die Entscheidung des Stellwerks Gottes, diese unergründlichen Führungen, sind wir ausgeliefert. Wir können nichts dagegen tun. Niemand konnte wählen, in welcher Zeit, auf welchem Erdteil oder in welche Familie er hineingeboren wird. Und es ist unerklärlich, warum in manchen Regionen, wie in der Ukraine, Krieg ist und bei uns ist noch Frieden und schon viele, viele Jahre. Es ist unfassbar und es ist unglaublich, wenn Leute flüchten müssen und wenn Leute sich aufmachen müssen, ihre Heimat zu verlassen. Wir können es nicht nachvollziehen. Aber sehen wir auch, wie Gott im Stellwerk das Signal auf grün stellt und Noemi dieses Mal richtig entscheidet, indem sie sich auf den Heimweg macht. Auch uns kann es immer wieder passieren, dass wir uns von Gott entfernen. Wie viele Schicksalsschläge brauchst du, bis du umkehrst, bis du bereit bist, zu Gott heimzukehren oder vielleicht auch zurück in die Gemeinschaft mit anderen Gläubigen zu gehen? Die beiden moabitischen Schwiegertöchter begleiten Noemi. Sie wollen mit ihr gehen, doch sie will diese zurückschicken zu ihren Herkunftsfamilien. Denn dort könnten sie immer wieder heiraten, was in Israel für moabitische Frauen nicht möglich wäre. So ist die Situation auswegslos. Mitgehen nach Israel ist keine Lösung für die jungen Frauen. Orpa, die eine Schwiegertochter, sie hört auf Noemi, sie kehrt zurück. Aber Ruth, sie verspricht Noemi, bedränge mich nicht, dass ich dich verlassen und von dir umkehren sollte. Wo du hingehst, da will ich auch hingehen. Wo du bleibst, da bleibe ich auch. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Und wo du stirbst, da sterbe ich auch, da will ich auch begraben werden. Der Herr, tue mir dies und das, nur der Tod wird mich und dich scheiden. Noemi ließ den beiden Frauen die Freiheit, sich zu entscheiden. Orpa ist zurückgekehrt, schweren Herzens. Aber Ruth, sie gibt nicht auf. Wo du bleibst, da bleibe ich auch. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Wo du stirbst, da will ich auch sterben. Und Gott mag mir alles Mögliche antun, aber nur der Tod wird mich von dir trennen. Sie ist bereit, die menschliche, wenn auch geringe Hoffnung auf eine Zukunft aufzugeben. Sie bekennt sich zum Gott Israels. Sie will für Naomi da sein, für immer. Sie hat sich entschieden für ihr ganzes Leben. Es gibt kein Zurück. Noemi sagt, dieser Gott ist gegen mich. Aber Ruth sagt, dieser Gott ist für mich. Sie entscheidet sich für diesen Gott. Und Ruth hatte bei ihrer Entscheidung, bei ihrer Heirat, eine Entscheidung für diese Familie getroffen. Und schon länger muss sie auch eine Entscheidung für Gott getroffen haben und für dieses Volk. Was sie hier sagt, ist nur ein Öffentlichmachen dieser Entscheidung. Sie gibt Gott die Ehre. Sie sagt, es ist mein Gott. Und was sie hier sagt, ist, dass sie eben ihre Entscheidung bekannt gibt. Es ist eine opferbereite Liebe, dass die sogar ihr eigenes Leben einsetzt oder eingesetzt hat. Es ist die Liebe, die Gott uns in Jesus Christus gezeigt hat, als er für uns, für dich und für mich auf Golgatha gestorben ist. Und darin dürfen wir Gott die Ehre geben, im Vertrauen in unserem Leben. Die beiden gehen zurück in die Heimatstadt von Noemi nach Bethlehem und die Nachbarn erkennen die vom Leid gezeichnete Noemi kaum wieder. Und sie sprechen, ist das Noemi? Sie aber sprach zu ihnen, nennt mich nicht Noemi, sondern Mara, denn der Allmächtige hat mir viel Bitteres angetan. Voll zog ich aus, aber leer hat mich der Herr wieder heimgebracht. Warum nennt ihr mich denn Noemi, da doch der Herr mich gedemütigt hat und der Allmächtige mir Leid angetan hat? Nein, eben freundlich und liebevoll und gütig hat Noemi ihren Gott in den letzten Jahren nicht mehr erlebt. Darum macht sie ihn dafür verantwortlich, dass sie nun mit leeren Händen dasteht. Und als sie damals losgezogen war, da hatte sie ein richtiges Stück Acker in Bethlehem zurückgelassen. Sie hatte den Schutz ihres Mannes an der Seite und den Stolz auf zwei Stammhalter. Doch jetzt hat ihr Gott alles weggenommen, denkt sie. Zutiefst ehrlich schreit sie ihre Klage über dieses bittere Los aus sich heraus. Und wir sehen hier, Gott erträgt es. Und aber indem sie ihn anklagt, zeigt sie, dass sie an ihm festhält. Sie wirft ihren Gott nicht über Bord, sondern sie kämpft mit ihm. Wenn uns Dinge umtreiben, wenn uns Dinge wehtun, wenn wir Dinge nicht verstehen, wenn uns Dinge den Boden unter den Füßen wegreißen, wenn wir nicht mehr wissen, wie wir laufen können und wie wir gehen können, dann dürfen wir Gott anklagen. Wir dürfen es ihm sagen, wir dürfen es herausschreien, wir dürfen es ihm hinlegen und hinwerfen, aber wir dürfen auf ihn blicken. Sie wirft Gott damit auch nicht über Bord, sondern sie kämpft mit ihm. Und Noemis Klage ist ganz auf der Linie alter, anderer Klagelieder im Alten Testament. Hiob hat so geklagt. Wir dürfen auch so klagen in unserer Not. Und es lässt sich ja auch nicht leugnen. Und die Witwen, sie waren damals in der Gesellschaft die Verwundbarsten. Die Aussichten sind düster für Noemi. Aber sie darf wissen, Gott ist der Allmächtige. Er ist der Souveräne. Er ist El Shaddai. Das bedeutet, Gottes Souveränität ist der Fels, auf dem wir stehen. In allem, was uns umtreibt, was wir sehen, was uns hoffnungslos vielleicht macht, wir dürfen wissen, da ist dieser Fels, da ist der Souverän, da ist El Shaddai, da ist Gott. Da ist das, wo wir, auch wenn wir nichts mehr haben und leere Hände haben, zu ihm hingehen können. Zu ihm, der Fels, der da ist und der mich liebt. Der mich mit allem liebt, wie ich es gar nicht nachvollziehen kann. Der allmächtig ist, der gegenwärtig ist, der allwissend ist. Er ist der Souverän und er steht über Satan, der Macht des Bösen. Wir denken oft, Gott und Satan, die würfeln vielleicht um uns oder die fechten da aus, wie jetzt die Situation ausgeht. So ist es nicht. Gott steht ganz klar über Satan. Und Satan ist das Böse und Satan ist die Macht des Bösen und er tut Böses. Aber Gott steht ganz klar über der Macht des Bösen. Und er wird niemals zu uns sagen, ich will dich ja einen guten Weg führen, aber das hat mich jetzt überrascht, dein Schicksalsschlag. Jetzt weiß ich nicht mehr weiter. Und wenn Gott uns verspricht, dass alles in unserem Leben für uns zum Guten zusammenwirkt, in Römer 8, 28, dann ist es nur möglich, weil er allmächtig und weil er souverän ist. Und Gott ist gut, er ist voller Liebe. Ruth hatte das schon gesehen. Noemi sieht es im Moment nicht. Aber ein hilfreiches Gebet kann für uns eben auch das Gebet Jesu am Kreuz sein. Er hat geschrien zu Gott in all dem Bitteren, was er erlebt hat. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Es ist ein Aufschrei des Glaubens, der trotz allem an Gott festhält. Innerlich und äußerlich leer steht Noemi da. Und sie sieht noch nichts vom Segen. Auch nicht, wenn dieser Segen in der Person von Ruth direkt neben ihr steht. Doch der Same, den Gott hier unter der Erde keimen lässt, der ist für Noemi in diesem Moment nicht sichtbar. Und In welchen Situationen siehst du deine leeren Hände, dein gebrochenes Herz, alles Negative und Unüberwindbare? Und wo könnte sich mitten all dem Schlimmen in einer vielleicht unscheinbaren Person oder einem Wort oder einem Zufall bereits Gottes Hilfe abzeichnen? Mit langer Hand hat Gott Vorbereitungen getroffen, auch für dein Leben. Und so sorgt er dafür, dass Naomi und Ruth zu Beginn der Gerstenernte zurückkommen. So gibt es Getreide in Fülle, sodass sie sicher nicht verhungern müssen. Auch gibt es noch Verwandte in Bethlehem, und die somit die Chance haben, dass der verlorene Familienbesitz wieder ausgelöst werden könnte. Gott stellt die Weichen im Hintergrund. Und Ruth, sie ist hingegangen, hat Ehren auf einem Feld gelesen. Und dieses Feld, auf dem sie las, hat Boas gehört. Das war jemand aus der Sippe Elimelechs. Und Noemi wird klar, dass diese Fügung kein Zufall ist, sondern eben mit Gottes Führung und Gottes Güte zusammenhängt. Boas kann mit seiner Finanzkraft den Acker von Noemi wieder in Familienbesitz bringen. Er heiratet Ruth, und mit ihrem Sohn Obed schreibt Gott seine Heilsgeschichte für alle Menschen. Obed ist der Vater von Isai, dem Vater vom König David. Und aus dieser Linie kommt später Jesus, oder wird später Jesus hineingeboren. Wohin soll ich mich wenden, wenn ich leere Hände habe, wenn ich nicht mehr weiter weiß, wenn ich Zweifel habe, wenn ich nicht verstehe, wie Gott es zulassen kann, dass Dinge in Brüche gehen, dass Bomben auf unschuldige Kinder, Menschen fliegen? Ich verstehe es nicht. Ich kann Zweifel haben, ich darf oder kann Sorgen haben. So wie Noemi die leere Hände hatte. Mehr nicht. Aber ich darf mit meinen leeren Händen zu dem gehen, mit meinen Zweifeln, mit meinen Sorgen, der souverän ist, der allgegenwärtig, allmächtig, allwissend, erlebend ist. Und oft ist das ein Prozess, wie wir auch aus den Psalmen sehen, von Anklagen bis hin zu Gott die Ehre geben und ihn loben und preisen. Und ihm wieder vertrauen können. Er hat mein Leben und das von allen unter Kontrolle. Ich darf ihm alles sagen, meine Wut, meine Fragen. Ich darf ihn anbeten und ihm die Ehre geben. Und ich werde mit der Zeit vielleicht nicht gleich verstehen, dass er einen Plan mit mir hat, dass er in Kontrolle ist und dass er alles fein geregelt hat. Und ich darf wieder sehen und staunen, wie der souveräne Gott im Stellwerk viel weiter sieht, wie wir Menschen. Und wie er in guter Absicht, voll Liebe und Güte, die entsprechenden Knöpfe drückt, die zu seinem guten Ziel führen. Wie Ruth, die sagte, dein Gott ist mein Gott. Ich glaube und vertraue wieder. Und wie Noemi auch wieder sehen konnte, wie Gott sie im Stillen und heimlich nicht verlassen hat, sondern immer bei ihr war und sie gut geführt hat. Gott ist souverän, auch in deinem Leben. Bete ihn an und gebe ihm die Ehre. Amen. Ich möchte noch beten, stehen wir auf. Ja, Herr, wie allmächtig und wie groß bist du und wie gütig und wie liebend und wie sehr liebst du mich. Wie sehr liebst du jeden Einzelnen und wie sehr liebst du, auch wenn Dinge geschehen, die wir nicht in der Hand haben. Und du führst trotzdem und du bist in Kontrolle und du bist der Souverän, der über allem steht. Dich wollen wir loben, dich wollen wir preisen, auch in unserem Leben. Schenk, dass wir das immer mehr erkennen, dass du in diesen Weg ins Kreuz auf Golgatha gegangen bist, weil du jeden Schmerz und jedes Leid